hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Powering Bitcoin. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Ich bin nicht alleine und wir reden heute ein bisschen über eine neue Firmenausgründung, über das, was die Firma so vorhat und wo es in der Zukunft, wie gesagt, hingehen soll. Ich habe bei mir sitzen den Christian. Chris, hallo Chris.
Hallo, servus, freut mich, da sein zu dürfen.
Super. Bevor wir einsteigen, Chris, lass uns durch ein paar, durch ein kleines Status-Update gehen. Hast du die Blockzeit für mich?
Natürlich. Wir haben den aktuellen Block 772241.
Wunderbar. Wie viele Blocks müssen wir noch warten, bis wir weniger Bitcoin per Block bekommen?
Also ich war selber überrascht, weil man denkt ja so, es ist ja gar nicht mehr so lang und dann doch irgendwie 67.759 haben wir noch vor
uns. Genau. Ja, ist noch einige, ne? Jeder 10 Minuten davon. Eieiei, gut. Kriegen wir hin. Hashrate aktuell, wie steht die?
272,37 Exahash in der Sekunde.
Und die letzte Difficulty-Anpassung, die wir hatten, wo ging es da hin?
Die war mächtig. Die war mächtig mit plus 10,26%.
Absolut. Und resultierend aus diesem ganzen Gefilde, der Hashpreis, wo steht der aktuell?
Aktuell haben wir einen Hashpreis von 7 Dollar Cent pro Terahash.
Und der ist ja für dich sehr wichtig geworden, der Hashpreis. Chris, erklär mal ganz kurz, für die, die dich nicht kennen, du machst ja aktuell ein bisschen Welle im Bitcoin-Space, nicht nur in der deutschen Szene, sondern auch international. Erklär mal ganz kurz für die, die es doch nicht bekommen haben, die, weiß ich nicht, unterm Stein geschlafen haben die letzten paar Wochen. Wer bist du und warum beschäftigst du dich mit Bitcoin?
Mache ich sehr gern, Jesse. Mein Name ist Christian Kläger. Gute Freunde sagen Kalle zu mir als Spitzname und da kommt auch mein Twitter-Handle her mit dem Kalle. Und ich fange immer ganz gern mit den Menschen an und nicht, was man so tut. Bin 36, noch, auch nicht mehr so viele Blöcke sozusagen. Verheiratet, 3 Kids und ich bin Familienunternehmer. Hab sozusagen voller Stolz das Vergnügen und darf die Familienunternehmung, die mein Großvater schon gegründet hat, in den 50er Jahren, jetzt in der dritten Generation führen als Haupteigentümer und Geschäftsführer und macht das jetzt auch schon seit knapp 10 Jahren ungefähr. Und das ist die Kläger Group und da gehören verschiedene Unternehmen dazu, was sich so über die Jahrzehnte entwickelt hat. Und mit einem Standbein sind wir sehr intensiv in der Kunststoffverarbeitung tätig, wo wir eigene Produkte weltweit vertreiben, Sprühsysteme hauptsächlich, Druckpumpzerstäuber nennen die sich, aber genauso gut auch Zulieferer sind für die Automobilindustrie, also technische Kunststoffteile für Powertrain, also für den Motorenraum hauptsächlich. Und das dritte Standbein war, dass wir ein Full-Service-Partner und Anbieter sind in der Herstellung und Abfüllung von Aerosolen, also von Spraydosen im Bereich Kosmetika und Medizin. Und wie du vielleicht schon merkst, das stellen wir alles selber her, das ist die Philosophie und eben auch Made in Germany als Grundphilosophie ausschließlich. Das heißt, wir haben an zwei großen Standorten 300 Mitarbeiter und ganz, ganz viel Produktion, ganz, ganz viel Maschinen und das bedeutet natürlich auch Energie. Also ganz, ganz viel Energie, die wir benötigen, die wir nutzen und natürlich, und da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, eben auch Wärme. Auch Wärme, die wir benötigen und die benötigen wir eben nicht nur zum Heizen im Winter, sondern auch für unsere industriellen Prozesse, insbesondere bei der Kosmetikfirma. Genau, das ist so die Kurzzusammenfassung, bevor Bitcoin kam.
Ja, wunderbar. Genau, super. Du hast mir jetzt schon meine Überleitung fast ein bisschen weggenommen, aber danke dir dafür erstmal für die Beschreibung. Du hast, was ihr macht, auch nochmal ausführlicher beschrieben in einem anderen Podcast mit dem Martin Betz und dem Daniel Wing zusammen. Ich glaube, kann man auch nochmal reinhören. Das ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Und genau, du hast es schon gesagt, ihr braucht Energie und ihr braucht Wärme, ihr braucht verschiedene Formen von Energie. Und ich habe auf Twitter gesehen, dass ihr jetzt eure Energie auch selber produziert. Mein Podcast fokussiert sich ja so ein bisschen auf Energiethemen und auch auf technische Themen und so weiter. Und vielleicht gehen wir einfach mal ganz kurz durch so ein paar Kenndaten von der Anlage, bevor wir uns dann den wichtigeren Themen, sage ich mal, widmen.
Können wir sehr gern machen. Möchte aber vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen. Also erstens, ich verfolge ja deinen Podcast wirklich schon von Anfang an und ein Stück weit hat er mich dann auch zu Bitcoin gebracht und vor allem zu diesem Faszinationsthema für mich, Bitcoin-Energie, also diese Infrastruktur, die Technologie, die auch dahinter steht und zwar nicht nur eben wegen der Absicherung des Netzwerkes oder wie eben die Miner mit den Nodes zusammenarbeiten und diese ganzen Themen, sondern es war ein Stück weit, wie bin ich auf Bitcoin gekommen? Durch einen Zufall, durch einen Freund, das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal ausführlicher erzählt, aber es war eben, und das beantwortet deine Frage, für uns als energieintensives Unternehmen spätestens Ende 2020, Anfang 2021 ganz klar, dass unsere Terminverträge, also die PPA-Verträge, Power Purchase Agreements, die wir jahrelang hatten, also im Voraus, sich für einen festen Preis eine gewisse Strommenge zu sichern oder Energiemenge zu sichern. Es war klar, dass das ansteht und dass das aber dann irgendwann auch ein Ende nehmen wird. Und es war dann recht früh klar, dass es viel, viel teurer wird. Also wir hatten da wirklich gute Verträge, da bin ich ganz ehrlich, weil man dann doch schon in einem Bereich ist, wo es um Millionen Kilowattstunden geht. Also das sind nicht nur ein paar hunderttausend, sondern um einige Millionen Kilowattstunden pro Jahr und die wir natürlich auch immer frühzeitig ausschreiben. Aber so wie es vielen anderen Firmen, die vielleicht auch zuhören oder Entscheidern in diesen Bereichen ging, du hast ja dann irgendwann für Terminverträge gar keine Angebote mehr bekommen. Also das hieß dann, ja, jetzt müssen wir alle in den Spotmarkt gehen, egal wo der dann ist. Und dann sind natürlich die Preise explodiert durch die Dinge, die alle dann vorgefallen sind in der Ukraine, aber auch andere Dinge, die irgendwo passiert sind, sodass dann klar war, hey, wir müssen ganz, ganz, ganz neue Wege gehen. Und das Thema Photovoltaik ist ja, auf der einen Seite liegt es zwar auf der Hand, aber so einfach ist es dann bei vielen, vielen Firmen doch nicht. Und kann ich vielleicht ein bisschen erzählen, unsere Gebäude, dadurch, dass es uns schon seit so vielen Jahrzehnten gibt, sind unsere Gebäude natürlich nicht alle jetzt brandneu. Und wenn du nicht von vornherein die Photovoltaikanlage, die ja auch eine gewisse Traglast hat, statisch mit berücksichtigst, ist es gar nicht so einfach, bei Bestandsgebäuden dann entsprechend das nachzurüsten. Und das hat uns eben einige Zeit auch gekostet. Du hast Brandschutzklappen, also Durchbrüche, wo du Abstand halten musst und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich große Herausforderungen, mit denen man sich in Deutschland durch unsere Regulierung befassen muss bei diesem Thema, in unserer Firmenzentrale. Gott sei Dank sind unsere Hallen, Jesse, aber eben älter. Und wie so vieles hat man früher noch stabiler gebaut. Also heutzutage hat man ja Leichtbauhallen relativ viel. Und das ist aber tatsächlich noch Stein auf Stein und so weiter und so fort, auch teilweise noch mit Kies obendrauf. Und so hatten wir die große Chance und das große Glück, muss man dankbar sein, dass wir das ja mit unserem Statikerpartner dann durchgerechnet haben und dann am Ende rauskam, in ganz einfachen Worten, wenn wir den Kies abräumen, können wir das Dach neu belasten mit den Photovoltaikmodulen. Also das war schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich kenne einige andere Unternehmer, die leider diese Möglichkeit nicht haben und die stehen jetzt natürlich da, weil meine Philosophie, und da bin ich überzeugt davon in den nächsten Jahren in Deutschland, aber auch in Europa, dass jeder Industriebetrieb ein Stück weit sein eigenes Kraftwerk werden muss, so gut es einfach geht. Das muss nicht nur Photovoltaik sein, es gibt Blockheizkraftwerke, KWK-Anlagen, je nachdem, wie die Entwicklungen im Brennstoffzellenbereich weitergehen. Und das ist eben meine Philosophie, dass ich glaube, dass das notwendig ist, hier einen Mini-Grid oder ein Virtual Grid zu machen. Bisschen vergleichbar wie ein Dorf in Afrika, da gibt es ja die tolle Folge mit dem Nico, die ich mir schon mehrfach angehört habe. Und so ist ja auch jede Firma, jeder Industriebetrieb ein Stück weit ein Mini-Grid. Da gibt es einen Lastgang und entsprechend kann man das dann eben auch mit Photovoltaik kombinieren. Und das konnten wir machen und sind sehr froh, dass wir jetzt eine doch relativ große Anlage hier in unserer Firmenzentrale einbauen konnten mit knapp 500 Kilowatt Peak. 500 Kilowatt Peak und ich habe mir noch mal ein paar Zahlen geben lassen. Das ist schon beeindruckend. 12 Kilometer Kabel und dann doch über 1200 Module, um deine Frage zu beantworten. Das ist die Situation hier in unserem Stammhaus nahe Augsburg. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Anlage auch noch beauftragen konnten vor einiger Zeit. Also auch schon, die Anlage war auch schon beauftragt, bevor im März die Krise losging, sodass wir dann wirklich auch im Sommer, Herbst die Anlage aufbauen konnten. Also die ist brandneu und die geht jetzt sozusagen parallel in Betrieb mit unserem Bitcoin Energy Lab sozusagen. Also von Anfang an auch so geplant, dass wir wirklich die maximale Fläche, die überhaupt irgendwie möglich ist, auf unseren Dächern, die praktisch statisch auch zulässig war, wir alles sozusagen nutzen. Und da kommt eben schon Bitcoin Mining als Subvention für solche Investitionen ins Spiel. Wer weiß, ob wir es so groß ausgelegt hätten, wenn wir nicht gewusst hätten, dass wir auch ein Rechenzentrum mit einbauen. Weil natürlich gibt es, habe ich ja auch schon mehrfach jetzt gesagt, es gibt Betriebsruhe, es gibt Urlaub. Es kann auch mal bei irgendeiner Firma auch mal nicht so gut laufen. Dann gibt es Kurzarbeit. Das hat man ja auch die letzten Jahre, wo auch teilweise von der Regierung aus gesagt wurde, wenn das und das ist, dürft ihr nicht arbeiten, in der Pandemiezeit zum Beispiel. Und was machst du dann mit diesem erzeugten Strom? Man kann einspeisen über 100 kW Peak. Jesse, bist aber in Deutschland in der Direktvermarktung. Und das heißt, der Preis schwankt. Das kann super gut für dich sein, aber das kann auch super schlecht für dich sein. Und damals, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, 2021, gegen Ende 2021, da waren die Preise oftmals nicht so gut fürs Einspeisen. Und so schließt sich dann ein Stück weit der Kreis, warum ich überzeugt bin und das jetzt eben auch beweisen will. Und da war noch lange nicht die Rede von einer eigenen Unternehmung, sondern einfach mal innerhalb unserer Firmenstrukturen, dass ja, das als eigene Abteilung Bitcoin Data Center oder Rechenzentrum, dass das absolut Sinn machen kann und einfach mal machen. Wir stellen Produkte her, Jesse, wir haben keine Beratung in dem Sinn gehabt, sondern die Produkte kann man anfassen und genauso wollten wir halt dann irgendwann auch Bitcoin greifbar machen und sind dann diesen Weg mit der Photovoltaikanlage gegangen.
Um das kurz klarzustellen, die 100 Kilowatt Peak, ist das Anlagenleistung oder ist das momentane Einspeisung?
Naja, also die Anlagenleistung ist ja knapp unter 500 kW Peak und im Best Case können wir das auch komplett einspeisen. Also das ist nicht die Einspeisekapazität, die 100 kW Peak, sondern so wie ich informiert bin, aber da habe ich natürlich auch ein tolles Team, auf das ich zurückgreife. Früher hat man dann teilweise Anlagen gebaut, die genau 99 kW Peak groß waren, damit du halt in Deutschland diese Einspeisesicherheit hattest. Oder dann gab es wohl auch, habe ich nur gehört, auch ganz schlaue Modelle, wo man 99 kW Peak gebaut hat am 31.12. und am Tag später ist wieder 99 kW Peak ongeboardet worden. Also das ist dann auch das Verrückte manchmal mit dieser Regulierung, dass dann Firmen zwar mehrere 100 kW Peak haben, aber das so nacheinander gebaut haben, dass sie nicht in die Direktvermarktung müssen, weil die Direktvermarktung, da brauchst du auch, da war ich überrascht, da brauchst du auch wieder einen Partner, der das an der Börse natürlich für dich managt, das kannst du nicht selber. Und rat mal, was dann ist, ja, die wollen auch wieder mitverdienen. Ist ja auch was vergessen wird. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch, es ist kein ganzer Cent, aber es ist definitiv auch nicht gar nichts. Also es ist so, glaube ich, 0,4 Cent, was allein die Gebühr ist. Das ist nicht das, was du bekommst. Das ist das, was die sich nehmen als Cut. Und wenn du dann eine ganz, ganz große Anlage hast, dann geht das eben auch schon ins Geld. Darf man nicht vergessen.
Naja, absolut. Also aktuell ist es natürlich so, dass bei den Energiepreisen, die derzeit herrschen, sich die Direktvermarkter sich die Hände wundreiben. Aber ich sag mal, ich finde es super, was ihr macht, weil es natürlich ein extra Standbein ist, weil man sich unabhängiger macht. Und wie du schon gesagt hast, also ich glaube auch, dass Energieerzeugung über kurz oder lang, und das tut es ja teilweise auch schon, in das Bewusstsein von jedem Unternehmen wandern muss, weil man sich eben offensichtlich nicht sehr auf die aktuelle Situation oder die Situation, die die letzten 10 Jahre geherrscht hat, verlassen kann, in der man irgendwie immer günstige Energie hat und man sich über Energie überhaupt gar keine Sorgen und Gedanken machen muss. Wunderbar, also ich nehme an, ihr habt dann entsprechend Wechselrichter in eurer Anlage installiert, habt das Ganze Ost-West ausgerichtet, gegeben eures Aufenthaltsorts in Deutschland. Lass uns mal ein bisschen über die Miner reden. Was für Miner habt ihr da? Wie viele sind das insgesamt? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Sehr gern. Das war eigentlich dann auch ein Prozess, der ja über Wochen und Monate sich gezogen hat, weil man fängt ja erstmal so an, wo kann ich da überhaupt solche Geräte kaufen? Und bis man das Wissen aufgebaut hat und kauft man dann direkt bei Bitmain, aber das ist auch unsicher und dann hast du mit dem ganz großen Player direkt zu tun. Das sind alles so Fragen, die dann aufkommen. Und dann gibt es die Broker und wo kann man das dann wiederum machen? Und das ist alles gar nicht so einfach, weil wir sind ein Familienunternehmen, wir wollen das seriös machen, wir wollen das sorgsam machen und nichts ist schlimmer und billig sind die Geräte ja auch nicht, wenn du irgendwo was kaufst und dann kommt gar nichts oder es kommt ein Scam. Also es kann ja auch was kommen, was aber dann einfach nicht die Leistung hat zu den 3500 Watt, die ja dann wiederum reinlaufen. Und ja, ich hatte dann einfach das große Glück, dass ich in Plochingen beim ersten Bitcoin im Ländle Event dann direkt den Timo und den Luca kennengelernt habe von Munich International Mining und wir uns da gleich gut verstanden haben und dann da ins Gespräch gekommen sind und ja, dann ja auch wieder über einen längeren Zeitraum im Dialog waren, weil es ist ja so, was mir entgegenkam, war natürlich dann das ganze Marktsentiment und die Preise sind ja dann für die Geräte massiv nach unten gegangen. Und ohne das hätte ich mir das wahrscheinlich niemals leisten können, überhaupt mal in diese Richtung zu gehen, weil man muss ja ehrlich sein, es ist eine Pilotanlage, es ist eine Pionieranlage, weil unser Ziel ist ja nicht einfach anschalten und Vollgas durchrennen wie eine Mining-Farm, sondern wir sind ja überzeugt und die Vision ist ja auch von mir ganz persönlich, dass dezentrales, integriertes Mining eben eine große, große Zukunft hat, wenn man das mit einer sehr intelligenten Steuerung kombiniert und das, was reingeht und rausgeht an Energie und Strom und Wärme, dass das alles halt in einem intelligenten Zentrum zusammenläuft, weil man ja noch nie in der Geschichte der Menschheit einen so hochflexiblen Stromabnehmer, Stromnutzer hatten wie die Hochleistungsrechner. Und von dem her war das ein Prozess und dann haben wir auch nicht alle auf einmal bestellt. Wir haben 16 Geräte jetzt im Einsatz und für mich war der absolute Gamechanger. Ich bin ja kein Techniker, ich bin Kaufmann, aber ich kann manche Zusammenhänge dann erkennen und manches ist dann vielleicht auch Erfahrung oder Bauchgefühl. Für mich war der absolute Gamechanger dann eben Immersion kennenzulernen und auch vor allem Hydro Mining, von Hydro Mining zum allerersten Mal zu hören, weil es ist vielleicht ganz spannend, du hattest das angedeutet, Kunststoffverarbeitung heißt Spritzguss auch sehr viel und Spritzguss hat ja mit heißem Kunststoff zu tun, der in eine Form läuft und diese Form ist aus Aluminium oder Stahl und durch diese Form läuft Wasser. Also da läuft mit einem gewissen Druck, mit einer gewissen Temperatur, läuft formnah, also an der Kavität entlang das Wasser, um mal es in einfachen Worten zu sagen, um diesen Kunststoff dann ganz schnell wieder abzukühlen, damit dann der Zyklus, also die Zykluszeit in diesem Spritzgusswerkzeug entsprechend niedrig ausfällt. Naja, und letztlich ist es bei Hydro Mining exakt dasselbe, dass an den Hashboards entlang, an den Chips entlang, formnah, in dem Fall chipnah, die Kühlung entlang läuft und dieses System der Hydro Cooling hat sich eben im Spritzguss ja auch über Jahrzehnte durchgesetzt im Vergleich zu anderen Kühlmethoden. Und von dem her habe ich da eins und eins zusammengezählt. Ist vielleicht Schicksal ein Stück weit auch mit dem Business, was wir vorher schon betrieben haben. Und ich habe schon tatsächlich bei meinem ersten Vortrag, den ich eben auch da in Plochingen halten durfte, vor 1,5 Jahren schon gesagt, dass Hydro Mining eine große Zukunft hat. Nur konnte man da noch gar nichts bestellen, nur einen ganzen Container. Da konnte man nur den Endspace bestellen mit 210 Geräten und das Budget habe ich dann leider noch nicht. Und 200 Geräte, ich sehe jetzt was 16 Geräte, was du da an Anschlussleistung brauchst, was du da an Sicherungen benötigst. Also das ist schon massiv allein für 16 Geräte. Das macht so schnell keiner irgendwo zu Hause. Also die Markteintrittsbarrieren sind enorm. Und von dem her bin ich froh, um das abzuschließen, dass ich die Jungs kennengelernt habe und dann irgendwann die ersten Geräte bestellt habe. Das waren klassische luftgekühlte Geräte. Aber für uns war von Anfang an klar, wir werden kein einzigen dieser Geräte luftgekühlt laufen lassen. Wir wollen von Anfang an die Ersten sein, die auch umfangreiches Wissen aufbauen in Deutschland, in Europa, zu Immersion, aber dann auch zu sagen, hey, was ist eigentlich der Unterschied zu Hydro? Immersion gibt es seit 2 Jahren die Technologie, ungefähr. Da gibt es schon Erfahrungswerte. Da gibt es auch Zahlen, Daten. Aber Hydro, da gibt es ja noch gar nichts. Da gibt es noch gar nichts. Also soweit ich informiert bin, auch von Seiten Munich Mining haben wir die ersten Hydro-Geräte, zumindest was die Jungs ausgeliefert haben, in ganz Deutschland. Und Das Schöne ist jetzt, dass wir in unserem Energy Lab, und das hat sich ein bisschen gewandelt, Jesse, eben von, wir schmeißen die Miner an und dann werden wir ganz schnell ganz reich und haben alle Lamborghinis, jetzt übertrieben gesagt, zu, hey, das ist eigentlich viel mehr. Das ist eigentlich ein Think Tank, das ist ein Forschungszentrum, wo wir Tests reinfahren, wo wir auch Ergebnisse präsentieren können. Was ist eigentlich besser von der Effizienz her? Ist es Immersion? Ist es Hydro? Wie wartungsintensiv ist das alles? Und dann eben auch die Frage, wo kriege ich eigentlich mehr Wärme raus? Bei Blockheizkraftwerken gibt es ja auch stromgeführte Blockheizkraftwerke und wärmegeführte Blockheizkraftwerke. Und vielleicht ist sowas auch im Mining, im Bitcoin-Mining, die Zukunft, dass man je nach Anwendungsfall Immersion empfiehlt und in anderen Fällen vielleicht Hydro. Und da wollen wir halt einen Teil dazu beitragen und auch an dieser intelligenten Steuerung arbeiten, weil sowas natürlich in einem Industriebetrieb integriert auch noch nie gab, sondern halt die großen Farmen und die natürlich optimieren mit verschiedensten tollen Softwareprodukten, die es vor allem in den Staaten auch gibt. Aber für Industriebetriebe und das auch zu matchen mit deren Lastgang, mit deren Energieerzeuger, das gibt es so noch gar nicht. Und das ist auch unser großer Traum, da vielleicht einen Teil dazu beitragen zu können.
Wunderbar. Also es hört sich so an, als hätte sich das ganze Projekt aus dem Bärenmarkt heraus entwickelt, weil ansonsten die Maschinen wahrscheinlich nicht so günstig gewesen wären. Und das bestätigt ja auch wieder, dass Bärenmärkte dazu gedacht sind, Dinge aufzubauen. Die Energie kommt zu 100% aus Solarstrom. Und du hast schon gesagt, die Dinger laufen nicht die ganze Zeit durch. Das heißt, ihr macht mit dem Strom primär was anderes und immer dann, wenn du, wie angesprochen, Überschusskapazitäten hast, wegen Urlaub oder weil ein Feiertag ist oder weil es nachts ist, wenn ihr eine Batterie später irgendwie auch noch habt und so weiter, dann fangt ihr an, damit zu meinen. Und die Dinger laufen eben nicht, wie gesagt, 24/7 durch. Kannst du was zur Steuerung sagen von den Geräten? Wie steuert ihr die? Ich nehme an, das passiert automatisch.
Also dazu kann ich dir Folgendes sagen, vielleicht nur als kleine Ergänzung. Nachdem unsere Photovoltaikanlage jetzt noch brandneu ist sozusagen, ist das Feintuning, das ist gerade das, was aktuell passiert, auch jetzt in diesem Moment. Also dieses Feintuning und die ersten Abstimmungen. Fakt ist aber auch, dass neben dem, dass wir den grünen Strom nutzen wollen, wir natürlich auch Testreihen untertags fahren, aktuell noch mit dem Strom aus der Leitung, da bin ich ganz ehrlich. Das machen wir aber nicht, um profitabel zu sein und damit Geld zu verdienen, sondern das sind Testreihen, die wir dokumentieren und die einfach wertvolles Wissen sozusagen erzeugen. Da ist das Ziel, das ist was anderes, als jetzt nur monetär zu arbeiten, auch Daten zum Overclocking zu bekommen, zum Autotuning zu bekommen, weil wir natürlich jetzt zum Beispiel, um deine Frage zu beantworten, auch mit Brains Plus entsprechend arbeiten als Software-Upgrade. Und wie gesagt, da muss dann wahrscheinlich nochmal den Fabi einladen zu einer zweiten Podcast-Folge, weil das ist sozusagen die gute Seele, den wir sozusagen für unser Energy Lab auch mit ins Team reingeholt haben, der das hauptverantwortlich alles steuert. Und man sieht schon, man hat einiges an Herausforderungen, sowohl bei Immersion als auch bei Hydro vor der Brust, was es definitiv bei Luftkühlung nicht gibt. Weil wir haben ja alle Geräte erstmal in Betrieb genommen, luftgekühlt. Das macht man einfach so, dass die einfach mal grundsätzlich am Netz sind. Und dann passieren ja erst die anderen Dinge wie Fanspoofers und Eintauchen oder. Und das ist halt ziemlich interessant, wie schnell du eigentlich so ein Gerät zum tatsächlichen Meinen bringst, in Anführungszeichen. Aber die Herausforderungen kommen dann erst im späteren Verlauf und sozusagen im Betrieb. Also das war eigentlich auch für uns super spannend, diesen Weg zu gehen. Und die ersten Geräte haben wir, glaube ich, jetzt so im September in Betrieb genommen. Und die Lernkurve ist jetzt schon immens, Jesse. Es ist immens, was du in 2-3 Monaten, wo du eben diese Tests reinfährst, irgendwo herausfindest. Und zum Thema schlaue Steuerung, die entwickeln wir eben gerade mit dem Partner, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte. Da bin ich sehr froh, dass wir mit dem Nico Peterschmidt und mit Inensus eine strategische Partnerschaft jetzt auch geschlossen haben. Nico war hier, wir verstehen uns gut und wir werden da in Zukunft, glaube ich, Großes schaffen und Großes bewerkstelligen können, weil wir uns perfekt ergänzen, auch von den Kompetenzen her. Und da entsteht gerade ein Dashboard, da entsteht gerade Regeln, die wir gemeinsam erarbeiten, wann was passiert. Und da brauchst du natürlich verschiedenste Daten, möchte auch noch nicht zu viel verraten, aber wir haben die große Hoffnung, dass wir das, was wir da machen, dann bei uns im Forschungslab, dafür ist es ja da, dann testen können und nutzen können und nach einer gewissen Zeit Proof of Concept hoffentlich dann auch ja, andere mit dieser Lösung glücklich machen können. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik und dann sicherlich auch schon Teil der neuen Unternehmung TerraHash.energy, zu der wir ja später noch kommen. Aber Fakt ist, wir können uns auch vorstellen, dass diese intelligente Steuerung zum Beispiel auch Spotmarktpreise, die wir ja dann haben werden und die viele Firmen haben werden, auch im Blick haben. Weil Mining ist ja auch dafür da, im Bestfall, wenn es viele tun, viele dezentrale Firmen, Privatpersonen ist nochmal was anderes, und du hast mal eine Marktsituation, wo Spotpreise niedrig sind, also auch der Strom aus der Leitung, dann hat es ja einen Grund, warum der niedrig ist. Dann gibt es ja anscheinend hier irgendeinen Überschuss, wo jemand froh wäre, wenn der Strom abgenommen wird. Also können wir uns auch vorstellen, dass Spotmarktpreise mit eine Rolle spielen, also dass nicht nur grüner Strom genutzt wird, sondern auch der aus der Leitung, wenn er eben entsprechend von den Marktpreisen her sinnvoll ist, entsprechend. Dann sind wir wieder beim Hashpreis. Das kann man ja alles hinterlegen in den Regeln. Und genauso gut, aber das ist dann die Königsdisziplin, auch intelligente Kombinationen mit Batteriespeichern und Wärmepumpen, weil das ist auch was, wo wir ganz wertvolle Aufklärungsarbeit noch leisten wollen und müssen, dass Mining sich nicht, das ist keine Konkurrenz zu Batteriespeicher oder zu Wärmepumpen, dass man sagt, ja dann mine doch anstatt Wärmepumpe oder du kannst doch den ganzen Strom speichern und brauchst doch gar kein Mining. Und das höre ich ja recht häufig, auch seitdem ich in der Öffentlichkeit über das Thema berichte und versuche da Bildung in die Welt zu tragen, dass man sagt, hey, Mining ist ein weiteres Mosaikstein, ein ganz wichtiges Mosaikstein, aber das schließt sich überhaupt nicht aus mit den Batteriespeichern und den Wärmepumpen. Und das ist aber auch was, mit dem sich in Deutschland und Europa die wenigsten bis niemand noch beschäftigt, wie das eigentlich toll zusammenpassen kann.
Absolut, da sind wir bei einer schönen Analogie, die muss ich jetzt leider klauen, die hat mir jemand erklärt. Du nimmst dir ein Glas oder ein größeres Behältnis und dann hast du zum Beispiel größere Steine, ja, die legst du zuerst rein in dieses Behältnis. Das ist der Batteriespeicher. Und dann hast du eine andere Technologie, wie zum Beispiel Wasserstoff, die dann noch weitere Lücken schließen kann in diesem Fass. Und das, was als allerletztes kommt, die kleinen Kieskügelchen, um dieses Behältnis optimal sozusagen auszufüllen im Platz, das ist Bitcoin Mining. Und immer nur dann, wenn der Preis niedrig genug ist. Dieses Thema, statt Mining zu betreiben, könnten wir ja auch einen Ofen betreiben. Das hört man halt leider immer, immer wieder. Und es ist leider nicht so, kann man jetzt auch nochmal betonen. Bitcoin-Miner können eben nur einen bestimmten Preis bezahlen, wenn sie es nicht so wie du machen, um irgendwie Daten zu generieren und einen anderen Zweck auch zu verfolgen, statt nur ökonomischen Benefit. Und das setzt eben voraus, dass die Strompreise niedrig genug sind, um das auch rentabel zu machen können. Wir haben vorhin vorgelesen, der Hashpreis liegt bei 7 US-Dollar Cent. Ne? Also so hoch, so teuer darf der Strom eben dann nicht sein. Aber Chris, lass uns doch nochmal ganz kurz, bevor wir zu den anderen Themen kommen, reden über die Wärme. Du hast vorhin gesagt, die Wärme transportiert ihr schon. Ich kann das nicht so gut wiedergeben wie du natürlich in eurem Standardbetriebsprozess. Da nutzt ihr dieselbe Logik. Ihr nutzt Wasser als Medium, um die Wärme schnell abzutransportieren, damit die Zeiten zwischen denen die Formen sozusagen gefüllt werden mit Material kurz sind. Dasselbe Prinzip versuchen wir hier auch zu nutzen, indem wir Wasser als Wärmeleitmittel nehmen, was sich deutlich besser eignet als Luft, um die Wärme von den Chips deutlich, deutlich aktiver und eben viel effizienter noch abzunehmen. Und dazu kommt natürlich auch, dass man wahrscheinlich Wärme in Wasser gebunden, also heißes Wasser oder warmes Wasser, viel besser nutzen kann als warme Luft. Ja? Warme Luft, Hitze zu erzeugen und die in die Umwelt zu blasen, das ist, glaube ich, die Form mit der niedrigsten Energiedichte. Und es macht eben, es ist sehr mit sehr viel Aufwand verbunden, diese Energie wieder zu bündeln in eine andere Form von Energie. Deswegen, wenn die Wärme im Wasser steckt, kann man damit viel machen. Was macht ihr damit aktuell?
Das ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges, was du angesprochen hast. Und das war das, was für mich so mindblowing war und einfach der Gamechanger, als ich mich dann zum allerersten Mal mit Mining im Detail befasst habe und dann Gott sei Dank eben relativ schnell auf Wasserkühlung und Immersion Cooling gekommen bin. Neben dem Thema, dass es dann eben nicht mehr laut ist, was ja so das typische Vorteil ist, dass es so laut ist alles. Vielleicht das auch nochmal zur Erklärung, warum ist es eigentlich nicht mehr so laut? Ist eigentlich ein ganz spannender Fakt, weil ich komme immer mehr mit Leuten in Kontakt, die halt noch nie von all dem gehört haben. Und dann muss man manchmal auch das, die Basics darf man nicht vergessen. Warum ist es denn eigentlich nicht mehr laut, wenn man Immersion Cooling mit einem Dielektrikum, also mit einem speziellen Öl betreibt oder Hydro Mining betreibt mit diesen kleinen Schläuchchen und mit den Metallplatten auf den Hashboards? Es ist deswegen nicht mehr so laut, weil keine Ventilatoren mehr dran sind. Also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber trotzdem, man muss es auch mal sagen, die Ventilatoren werden weggebaut. Also wenn es nicht ab Werk sind, dann haben wir das selber umgebaut. Also es ist tatsächlich auch ein gewisser Aufwand dahinter, Immersion zu betreiben, weil du ja luftgekühlte Miner bestellst und kaufst und orderst und die Ventilatoren dann entsprechend abbaust. Und beim Immersion Cooling baust du sowohl die großen Ventilatoren weg, als auch die kleinen. Jeder, der schon mal einen Miner gesehen hat, auch die drei kleinen von der Power Distribution Unit werden genauso weggebaut. Dann musst du sogenannte Fanspoofers einsetzen, die dem Miner in Anführungszeichen ein Signal geben, als ob Ventilatoren noch da wären. Es ist ganz interessant, es ist ganz witzig. Und deswegen gibt es kein Geräusch. Und was dann noch hinzukommt, dass durch dieses Wasser und durch dieses Öl wird es eben wesentlich weniger wartungsanfällig, weil du auch keine Partikel, jetzt denk mal an Afrika, Sand ansaugst, Ungeziefer ansaugst, weil es muss ja irgendwo die frische Luft bei der Luftkühlung herkommen. Das hast du alles nicht. Das sind wahnsinnige Vorteile, über die wir eben auch berichten wollen und ja, diese Technologie halt und diesen Technologiesprung, der uns da schon auch im Mining bevorsteht, einfach nach Europa bringen. Und eben, was du völlig richtig gesagt hast, Jesse, du kannst ganz anders die Wärme nutzen. Da, wo wir das jetzt haben, wo wir unser Energy Lab aufgebaut haben, wäre es unmöglich, luftgekühlte Miner zu betreiben. Punkt. Es wäre einfach unmöglich, weil diese Mengen an Luftströmen, die du da bräuchtest, das ist bei uns auch im Untergeschoss natürlich, weil wo in den Firmen ist meistens die Heizzentrale und du versuchst es ja zentral anzubringen. Es ist natürlich irgendwo, gut, das kann pro Firma anders sein, aber bei uns ist es auf jeden Fall so. Wir hatten das große Glück, Jesse, dass wir uns vor einiger Zeit entschieden haben, eine neue Heizzentrale in Betrieb zu nehmen. Und heutzutage ist es eigentlich so, ich habe das vorher auch nicht gewusst, die Zentrale ist dann nicht mehr der Brenner. Egal welcher Brenner, ob es der Gasbrenner ist oder ob da Heizöl verbrannt wird oder was auch immer. Das ist nicht die Heizzentrale. Eine moderne Heizzentrale ist ein Pufferspeicher. In Firmen ist ein sehr, sehr großer Pufferspeicher. Bei uns hat der, ich glaube, 6000 Liter. Das muss man sich mal vorstellen. Der ein oder andere kennt es vielleicht, wenn man mal eine Brauerei besichtigt hat oder einen großen Kosmetikbetrieb in den großen Kesseln. So ein ähnlicher Kessel ist es, nur halt entsprechend isoliert. Und da fließt alles rein. Also da fließt sozusagen alles an wärmeerzeugenden Quellen rein. Zum Beispiel auch Kompressoren, die wir in der Firma ja schon seit Jahrzehnten im Betrieb haben, um Druckluft zu erzeugen. Und da entsteht ja auch Wärme und diese Wärme wird ebenso aufgefangen und transportiert in einen Pufferspeicher. Von dem her ist jetzt das Thema Energy Lab und diese Miner und da die Wärme aufzufangen für uns als ein Industriebetrieb, der schon Kompressoren hat, wo Wärme wiederverwendet wird, das ist wie eine weitere Blackbox eigentlich, mal so betrachtet, wo die Wärme in diesen Pufferspeicher geht. Und deswegen, glaube ich, haben auch viele, viele andere Industriebetriebe keinerlei Berührungsängste mit einem Bitcoin-Rechenzentrum, wenn die tatsächliche Bitcoin-Kompetenz softwareseitig, hardwareseitig beigestellt wird, weil damit kennen sie sich nicht aus. Aber mit allem anderen, wie man dann die Wärme verwendet, da gibt es ganz viele Experten sicherlich und die kann man sicherlich auch fit machen, die Heizungsbau und Klima- und Lüftungsbau. Und das Elegante ist jetzt, Jesse, dass es viele Firmen gibt, die so einen Pufferspeicher haben, damit du praktisch eine träge Masse hast, der ist immer auf 60, 70 Grad geheizt und aus dem gehen dann die Energieabnehmer, ob es deine industriellen Prozesse sind, ob es deine Heizbetriebe sind, Fußbodenheizung, aber auch Warmwasser geht dann da entsprechend eben raus. Warmwasser natürlich über einen Wärmetauscher, das ist klar, weil du kannst ja nicht das Heizungswasser verwenden, aber das ist eigentlich eine moderne Heizzentrale und wir haben das große Glück, dass vielleicht auch Schicksal, dass wir diese Heizzentrale bereits 2020 in Betrieb nehmen konnten und das jetzt perfekt mit ja, dem neuen Unterfangen zusammenpasst.
Perfekt, super, danke für die Erläuterung. Einen Satz vielleicht noch zu dem Aircooling. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast, als ich mich mit dem Christo unterhalten habe, zu den verschiedenen Kühlungsthemen. Aber jeder von uns hat wahrscheinlich einen Rechner direkt neben sich stehen und kann sich fragen, woher die Geräusche kommen, die der Rechner macht. Die kommen meist von den Lüftern, die an der Grafikkarte oder an dem Prozessor sitzen, der genau dasselbe macht. Wärme transportieren, Strom wird in dem Fall zu Wärme und Rechenleistung und die Wärme muss irgendwo hin und die Propeller machen das Geräusch. Deswegen sind meiner, die luftgekühlt sind, auch so unfassbar laut. Du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Würdest du oder kannst du was dazu sagen, ob sich das auf dem Papier rechnet, wenn ihr sagt, ihr nehmt Strom und wandelt den in Wärme um? Die Wärme braucht ihr sowieso. Lohnt es sich mehr, die Wärme aus Gas direkt zu erzeugen, wenn wir jetzt zu Zeiten leben, wo die Preise auf normalem Niveau vielleicht im Schnitt von den letzten 10 Jahren sind? Oder würdest du sagen, es geht auf dem Papier nur auf, wenn man die Daten und das Wissen, was da generiert wird, wenn man sowas macht wie ihr jetzt, wenn man das mit einem Preis beziffert?
Das ist natürlich die Frage, die mir relativ häufig gestellt wird und ich bin nicht der Typ, der jetzt da versucht auszuweichen, aber an der Stelle ist es trotzdem die seriöse Antwort zu sagen, es hängt von so vielen Faktoren ab, dass wir das erst tatsächlich da eine Aussage treffen wollen, wenn wir es auch wirklich gemacht haben mit unserem Setup und dann natürlich auch über diese Zahlen, Daten und Fakten sprechen wollen. Es hängt von der Steuerung ab, es hängt von natürlich auch Dingen ab, die wir vorhin schon besprochen hatten, wie Hashrate und der Preis, also der Bitcoin-Preis. Ich meine, es gab manchmal Phasen, da haben Miner zwei Jahre lang gemeint und haben sich jetzt nicht so gut amortisiert, aber dann gab es eine Phase von, ich sag mal, 4 bis 8 Wochen, wenn dann da der Preis drastisch steigt, ist das immer zeitverzögert, bis weiteres Equipment wieder online geht. Und in dieser Zeit hast du ja den Preissprung, aber noch nicht sozusagen das Difficulty Adjustment und so weiter und so weiter. Das heißt, da gab es Phasen, wenn man sich mit Leuten unterhält, die auch schon lange dabei sind, wo genau innerhalb von 4 bis 8 Wochen sich alle Geräte amortisiert haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also da war es teilweise mit 10, 15, 20 Cent noch rentabel zu meinen. Nur die Herausforderung ist halt, das ist wie beim Kaufen von Bitcoin. Du wirst nie den niedrigsten Kurs kaufen. Und wenn genau diese Situation passiert, diese Konstellation, hoher Bitcoin-Preis und die Difficulty hat noch nicht nachgezogen, das wirst du nicht schaffen, dass du da dann spontan Geräte orderst und dann einen Tag später online bist. Wir sehen ja, wie lange das dauert. Es dauert eben genau diese 8 Wochen. Also es dauert genau interessanterweise auch so einen Zeitraum, 2 bis 3 Monate, wenn du von null anfängst, um sowas aufzubauen, damit es auch funktioniert. Also gibt es da in dem Sinn noch keine seriöse Antwort. Ich möchte aber 2 Punkte unbedingt sagen. Es kommt immer ein bisschen erstens auf die Philosophiefrage an. Wenn ich dann meine, verkaufe ich dann sofort alles und tausche es wieder in Euro oder will ich einen Teil auf dem Balance Sheet halten? Ich glaube, dass da die Industriebetriebe der Zukunft eigentlich ähnlich agieren müssen oder werden wie die ganz Großen. So, was verkaufe ich und was halte ich? Es kann sein, dass das auch, wenn man mal in die Zukunft schaut, ein Thema wird. Wobei natürlich, wenn ich eine kleine Mining-Anlage oder ja, Bitcoin-Rechenzentrum habe, dann kann ich vielleicht länger durchhalten, ohne dass das läuft, weil ich habe ja auch andere Revenue-Streams. Das ist übrigens der große Vorteil, den ich bei dezentralem integrierten Mining sehe, dass Firmen wie ja auch wir und viele andere Firmen eigentlich ja ein ganz anderes Geschäftsmodell haben und mit ganz anderen Dingen Geld verdienen. Und sozusagen, wenn dann mal einige Zeit die Rechner ganz stillstehen, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist im Vergleich jetzt zu einer Situation, wo ich wirklich nur das als Einnahmequelle habe. Das kann man eigentlich ganz gut vergleichen. Ich habe eine Abteilung bei mir, wo wir Flaschen auch bedrucken. So, und dann kommt aber auf die Flasche auch noch ein Sprühkopf drauf. Und natürlich gibt es auch andere Firmen, die Lohndruck machen. Die machen nur Druck. Und dann müssen die natürlich mit diesem Siebdruck- oder Tampondruckverfahren profitabel sein. Und wir sagen zum Beispiel aus Philosophiegründen, der Druck ist ein Teil des Gesamtprodukts. Und dann kann ich natürlich diesen Druck auch ganz anders kalkulieren. Und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich beim Mining, dass da solche Faktoren auch mit reinkommen. Und zweitens, das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn man natürlich davon ausgeht, dass man sagt, ich will jetzt die günstigste Heizmethode und mir geht es nur ums Heizen, nur um die Wärme und um gar keine anderen, sowohl monetären, objektiven als auch subjektive, qualitative Ziele, weil da möchte ich auch gleich noch 1, 2 Sätze dazu sagen, dann wird es natürlich immer irgendjemand geben, der aufsteht und sagt, ja, dann mach doch das weiter mit Heizöl oder mach doch das weiter mit Gas. Aber erstens, was war denn jetzt? Wir haben es ja auch gesehen. Wir wussten nicht, ob wir noch Heizöl bekommen und auch Gas. Wir haben beides, Gott sei Dank, hier im Hause eingebaut. Wir wussten auch nicht, ob unsere Gaspreise, die wir wunderbar abgeschlossen hatten 2019, ob die überhaupt noch relevant sind durch die ganze Situation letztes Jahr. Und da kannst du nicht mehr gut schlafen, wenn du dein Gas eben das ganze Jahr brauchst zum Produzieren auch oder die Wärme das ganze Jahr brauchst zum Produzieren. Das heißt, man muss es immer sehen, geht es mir jetzt eigentlich um Bitcoin oder geht es mir um erneuerbare Energien, um den Ausbau oder um dezentrale Energieerzeugung oder geht es mir jetzt nur um Wärme? Wenn es mir nur um Wärme geht, werde ich immer irgendwas anders mir reinstellen können. Aber es geht ja auch darum, bin ich Technologieführer? Gehe ich mal auch voran bei irgendwas? Habe ich vielleicht auch, das ist jetzt mir zum Beispiel wichtig, eine Ersatzheizquelle für Notfälle auch? Wenn meine Hauptheizquelle beispielsweise auch mal stillsteht, dann kann es ja nicht sein, dass ich die Mitarbeiter heimschicken muss. Und eine zweite alternative Heizquelle können sich die meisten ja gar nicht leisten oder würde man sich nicht hinstellen. Und es gibt qualitative, strategische Gründe, ja, sich sowas irgendwo ins Haus zu holen. Und das wird auch noch viel zu wenig gesehen als das reine, wir müssen hier unglaublich schnell, unglaublich viel Geld verdienen. Weil Fakt ist, das ist ja der große Mythos, man wird nicht jetzt plötzlich sich einen oder fünf Miner, egal wo in Deutschland oder auf der ganzen Welt hinstellen. Das ist ein knallhartes Business und das muss man ganz langfristig auslegen, um dann in diesen ganz spannenden, sehr lukrativen Wochen und Monaten halt schon dabei zu sein.
Ja, absolut. Also was du sagst, genau richtig. Ne? Also wenn man das jetzt als Haupteinnahmequelle betreibt, dann hat man natürlich auch ganz andere Faktoren, die man beachten muss. Ihr habt jetzt gesagt, ey, wir diversifizieren uns, das entspricht der Ideologie von unserem Unternehmen. Wir stellen uns jetzt hier eine 50 Kilowatt Heizanlage in den Keller und experimentieren damit. Und was am Ende dabei rumkommt, das wird sich zeigen, aber die bisherigen Schritte und so weiter sind ja schon sehr, sehr vielversprechend. Gibt es irgendwas Negatives, was dir einfällt, was euch jetzt schon bewusst ist, wo ihr Schwierigkeiten habt, wo ihr sagt, oh, damit haben wir irgendwie was mit zu kämpfen oder noch nichts? Kommt das alle?
Naja, was heißt Schwierigkeit? Schwierigkeit kann man auch irgendwo als Herausforderung sehen oder als was, wenn wir es dann überwunden haben, dass es dann auch zu wissen wird, was wir dann hoffentlich weitergeben können. Und Schwierigkeiten gibt es natürlich genug. Also es gibt so viele Schwierigkeiten und so viele Herausforderungen, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich fange gleich mal bei der größten an. Wenn du dann einen seriösen Anbieter gefunden hast, wo du das kaufst, und dann sind die da und dann freust du dich und dann bist du ganz nervös, wenn du den ersten auspackst. Das war schon ein ganz tolles Gefühl damals. Allerdings noch hier auf dem Schreibtisch bei mir im Büro. Dann kommt die ganz große Herausforderung, ja einfach mal, in der Regel hast du ja keinen Betriebselektriker oder Techniker oder Ingenieur in deinen Reihen, der sowas jemals schon mal gesehen hat. Da geht es ja schon mal los. Und dann musst du dem auch noch sagen, ja, was hat denn das für eine Anschlussleistung? Und dann fallen die erstmal vom Stuhl, wenn du natürlich jetzt 16 mal, ist ja eine, du hast ja eine schöne Zahl schon mal in den Raum geworfen, wenn ich 16 mal 3,5 kW rechne. Ich meine, wir haben schon hier große Firmen und wir brauchen im Schnitt, um mal so eine Zahl zu nennen, vielleicht für die, die da ein besseres Gefühl haben, bei uns liegen schon immer auch 700 kW an in der Firma. Also so 6 bis 700 kW ist so unser typischer Lastgang unter Volllast. Und jetzt hast du da plötzlich ein paar kleine Geräte, ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen ironisch, und dann brauchen die 50 kW, wo du dir denkst, okay, das ist schon was, das kannst du zur Lastgangglättung oder wie du es schön, ich finde das ein sehr schönes Beispiel, diese kleinen, wo man noch auffüllen kann, das Glas sozusagen. Das ist ein ganz, ganz geniales Beispiel, wo ich ja auch versuche, immer wieder zu sagen, also auf Englisch wird da gerade der Begriff geprägt, Energy Taker of Last Resort, also sozusagen der Energieabnehmer der letzten Stunde, und ich finde das einen ganz tollen Begriff, den werden wir auch auf unserer Plattform-Webseite auch bringen, wenn wir über Energie aufklären. Und Energie, das ist auch die größte Herausforderung, die dann auch herzubringen. Egal ob aus der Leitung oder von deinen PV-Modulen und die Sicherungstechnik zu haben. Auch das Thema Haftung wird unterschätzt, weil du baust ja hier ab Werkgeräte auch um. In dem Moment, wo du die Ventilatoren wegbaust, verfällt die Haftung und die Garantie. Das sind alles so Herausforderungen, an die man vielleicht im ersten Moment noch nicht so denkt und wo man vielleicht in Zukunft auch ein Partnerfirma braucht, die dann weiß, wo sie hingreift, wenn wenn man diese Sachen macht. Auch das Overclocking, du hast dann schon am Anfang Ängste, ja, soll man es jetzt wirklich in der Nacht durchlaufen lassen, wenn keiner mehr hier dabei ist? Man muss immer ganz einfache Beispiele bringen. Haben wir dann auch uns am Anfang nicht getraut, mal über Nacht laufen zu lassen. Und bei Wasserkühlung oder Immersion Cooling ist es ja so, dass es da Wärmetauscher gibt und dann geht ja dieses warme Wasser entweder in den Pufferspeicher bei uns, aber der ist ja auch oftmals oder manchmal voll, je nachdem. Und dann kommt ja das Nächste, was bei uns perfekt ist, dass wir als energieintensiver Betrieb, der Kältetechnik hat, ja auch schon die ganz großen Ventilatoren, also die sogenannten Außenkühler auf dem Dach haben. Das kennen viele sicherlich auch von den Handelsketten oder von Kühlhäusern, Logistik, diese großen, die auf dem Dach immer stehen. Haben wir auch einige. Und das Geniale ist jetzt auf der einen Seite zwar, dass du dieses warme Wasser dann, wenn du selber nicht brauchst, da abführen kannst. So machen es übrigens auch die großen Mining-Firmen, die jetzt gerade Immersion Cooling aufbauen. Da gibt es ja die ersten richtig genialen Großanlagen, wo nur Immersion drin abläuft. Dann stehen diese Außenkühler auch links und rechts davon bei den Hallen. Aber und sowas haben wir halt auch, diese Außenkühler. Aber dann eben auch mit den richtigen Drücken, mit den richtigen Geschwindigkeiten und so weiter, diese Wärme abzutransportieren, sind auch Herausforderungen, Jesse. Also der Blumenstrauß, der ist immens an Herausforderungen. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, eben unsere Türen hier zu öffnen für Interessierte, für andere Startups, um da wie so eine Art Think Tank auch zu sein, weil wir haben jetzt schon 2, 3, die sagen, hey, wir haben coole Ideen, wir haben auch softwaremäßig was gemacht, aber wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, uns Geräte zu kaufen, oder wir haben natürlich auch nicht die Infrastruktur, das mit Wärme irgendwie zu kombinieren. Und ja, von dem her entwickelt sich das gerade wirklich iterativ weiter, je nachdem, wer sich bei uns so meldet. Und wir haben da wirklich eine Open-Door-Policy, weil so leicht macht uns das hier keiner nach. Also das ist eben die Erkenntnis aus den vielen Hürden. So leicht macht uns das keiner nach. Luftgekühlt wäre was anders. Das kann man schon recht schnell irgendwo machen, ein paar Geräte. Aber das, was wir hier aufgebaut haben, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und obwohl es natürlich in Anführungszeichen nur 16 Rechner sind, auf der anderen Seite ist es schon relativ viel. Und das ist ja erst der Anfang. Also vielleicht reden wir später auch noch über den zweiten Unternehmensstandort in Sachsen, weil das ist technisch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da sind wir sehr zuversichtlich, da auch ein Proof of Concept im Rahmen eines Energiecontainers dann entsprechend auch in Deutschland aufzubauen. Und da ist auch von Anfang an ein sehr großer Batteriespeicher mit dabei. Also das ist praktisch eine ganz andere Situation nochmal, was aber super ist, weil du hast dann 2 völlig verschiedene Proof-of-Concept-Anlagen für Workshops, für Events, wo man dann auch gemeinsam das weiter optimieren kann. Weil beides ist super spannend in Europa, sowohl für die Industriebetriebe als auch die Containerlösungen für beispielsweise die Entwickler von erneuerbaren Energien. Und von dem her sind wir da recht zuversichtlich, weil bei der großen Anlage in Sachsen wird es zum Beispiel so sein, da haben wir 1600 kW Peak, also 1,6 Megawatt Peak Photovoltaik. Das ist dann schon richtig groß. 80 Kilometer Kabel, 2465 Module. Das ist für uns die größte Investition der Firmengeschichte, in über 70 Jahren Firmengeschichte. Aber wie gesagt, das ist eine strategische Entscheidung, unser eigenes Kraftwerk zu werden. Und auch da haben wir ganz bewusst uns für so eine große Anlage entschieden, weil wir das schon im Hinterkopf hatten, dass hier eben auch Mining eine Rolle spielt und Synergieeffekte sich absolut ergeben. Und neben diesem Energy Taker of Last Resort sagt man ja immer, auch diese Subvention am Anfang, wo keiner weiß, welche erneuerbaren Energienanlagen wurden denn alle gar nicht gebaut, weil sie nicht lukrativ waren, weil sie sich nicht amortisieren, weil die Genehmigungszeiten ja teilweise bis zum Einspeisen 3, 4 Jahre sind. Und in dieser Zeit, in diesen 3, 4 Jahren, was kann man denn da Wunderbares machen? Mining, ganz einfach. Und die Botschaft muss eben raus, dass vom ganzen Lebenszyklus von der Subvention ganz am Anfang, wie wir es jetzt in Sachsen eben haben, um die Anlage extra groß zu bauen, bis hin zum Energy Taker of Last Resort, sind eben so viele denkbare Varianten möglich. Und in Sachsen haben wir den großen Unterschied neben Energiecontainer und Batteriespeicher, dass die Anlage, wenn die Sonne scheint, immer viel mehr Strom produziert, als wir vom Lastgang in Sachsen selber abnehmen können. Immer. Das heißt, da kommst du so oder so in die Diskussion hinein, du musst ja einspeisen. Und da möchte ich sehr gern an der Stelle ein Beispiel bringen, um es auch greifbar zu machen. Ich habe hier einen befreundeten Unternehmer hier in der Region. Die haben eigentlich Flächen. Die haben Parkplatzflächen, die haben Dachflächen. Und dann sagt er mir letztens, er baut 100 kW Peak. Dann sage ich, du hast doch viel mehr Platz. Du könntest doch eigentlich noch viel mehr Photovoltaik bauen. Dann sagt er, ja, aber der Einspeisepunkt und der Netzanschluss gibt halt nicht mehr her. So, und jetzt kommst du. Jetzt kann man natürlich sagen, das Trafohäuschen oder da irgendwie den Einspeisepunkt ausbauen, aber bis das passiert, kannst du eben eine größere PV bauen und genau diesen Unterschied zu dem, was du nicht einspeisen kannst beispielsweise, kannst du eben monetarisieren und hast plötzlich eine Kalkulation und eine Planbarkeit, die du halt ohne Mining nicht hattest. Und das ist halt so mindblowing. Und aber auch das wissen halt einfach noch die wenigsten bis eigentlich gar niemand in Deutschland, dass es eben dieses integrierte, dezentrale Mining so eine große Zukunft haben kann. Und somit natürlich Proof of Work.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Erläuterung, Chris. Da kommst du auf jeden Fall dann nochmal zu mir, wenn die Anlage näher an der Umsetzung steht, und dann unterhalten wir uns dazu nochmal, weil ich finde es ganz wichtig, was du angesprochen hast. Es gibt so viele praktische Umstände, die Mining in Europa und Deutschland auch speziell einfach schwierig machen. Ne? Das fängt bei der Regulierung an, das fängt bei den Abgaben an, das kann man sich aussuchen, wo da die Hürden liegen. Und so ein Think Tank, den ihr aufbaut, indem man eben dokumentiert und vielleicht auch versucht zu schildern und zu das Gelernte weiterzugeben, wie man diese Hürden überkommen, wie man diese Hürden genommen hat und so weiter, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das kann dann auch zu einer Art Leuchtturmprojekt werden. Ne? Also großes Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, was irgendwie sein eigenes Kraftwerk baut aufgrund der Energiesituation, und dokumentiert und öffentlich macht, wie das mit dem Mining funktioniert und wie das integriert wird. Solche Projekte haben durchaus die Chance, auch dieses Bild, was Mining ja immer mit sich bringt, im öffentlichen Diskurs deutlich zu verändern und eben diese Chancen auch aufzuzeigen. Genau, aber lass uns mal, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, auf das eigentlich wichtigste Thema kommen, zu dem wir uns heute unterhalten wollen. Du hast es schon ein bisschen erläutert. Zuletzt war das Fernsehen bei euch und hat einen Beitrag gemacht, den haben bestimmt auch einige gesehen. Ihr habt jetzt in Ploching das Event Le Femme Orange, hieß das, glaube ich, gesponsert. Und der Name ist auch schon überall. Banner habt ihr gemacht, T-Shirts gibt es schon und so weiter. Und ja, das Ganze nehmen wir ja auch auf, bevor es dann offiziell losgeht. Aber vielleicht erläuterst du so ein bisschen nochmal, was ihr da genau vorhabt mit dieser Ausgründung und was Terahash Space oder Terahash Energy versucht zu erreichen oder erreichen wird.
Ja, sehr gern. Also es ist nach wie vor unfassbar ein Stück weit, was die letzten Tage und Wochen für eine Dynamik da ist und was uns auch jetzt für Anfragen erreichen von Firmen, auch Bewerbungen, obwohl wir noch gar nicht online sind. Das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns, so immer wieder so die Nachricht, hey, wir sind noch gar nicht online. Also wir haben ja nur so, ja, ich will jetzt nicht sagen Platzhalter, aber wir haben eine Landingpage gebaut, damit man überhaupt mal auf die Seite kommt, terahash.space. Die heißt auch ganz bewusst terahash.space, nicht weil Space gefühlt alle nutzen im Bitcoin-Bereich. Das auch, nee, Spaß, aber Space deswegen, weil Terahash ist eine Plattform und Space deswegen, weil die Terahash-Plattform einfach einen Raum schaffen soll. Und zwar mit unserer Vision Unleash the Power of the Bitcoin Network, was, ich will es nicht wörtlich übersetzen, das könnt ihr, glaube ich, jeder selber, aber zum einen die Kraft des Netzwerkes zu entfachen, in dem Fall die Rechner und das Thema Energie, aber eben auch Power of the Network von den Menschen und eben den Menschen einen Raum geben und vor allem diesem Energiethema einen Raum geben. Und da gibt es eben drei große Säulen, die wir entwickelt haben. Energy auf jeden Fall als Markenkern auch, was ja auch zu dem Namen der Unternehmung Terahash.energy entsprechend passt. Und warum haben wir uns diesen Namen ausgesucht? Weil wir eben zu Proof of Work stehen und zu der Energie stehen und dass die Energie und diese technologische Infrastruktur und das Protokoll neben der Sicherheit noch, der Sicherheit des Netzwerkes noch ganz viele andere tolle Dinge mit sich bringt. Und das wollen wir im Energy-Bereich bündeln. da haben wir auch das ein oder andere Vorbild aus Amerika, wenn man an Dennis Porter denkt mit seinem Satoshi Action Fund, einfach auch ein Advokat sein in Europa für dieses Thema Bitcoin-Energie und wie du es schon sagtest, Leuchtturmprojekt, man muss ehrlich sein, es werden Unternehmer sein, es werden Pioniere sein, die die ersten Anlagen dann in Betrieb nehmen werden und es werden dann, wie auch Bitcoiner, werden es dann auch Unternehmer sein und da ist es auch von der Regulierung her möglich. Also die Königsdisziplin ist sicherlich das Thema Regelleistung und Netzbetreiber und ganz Deutschland zu betrachten. Das sehe ich auch noch in weiter Ferne, leider, leider. Aber irgendwann muss man die Baby-Steps auch mal gehen. Wenn man nie anfängt, dann kommt man nie an. Das ist auch ganz, 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 ganz alter Spruch. Und wir wollen das bündeln. Wir wollen hier Bildungsangebote machen, Events, Workshops anbieten, um die Technologie greifbar zu machen. Und uns ist dann aber schnell klar geworden, wenn das dann sogar dahin geht, dass jemand unsere Software einsetzen will für Mining, die wir gemeinsam erarbeiten, gerade mit Nico, Peter Schmidt, oder wenn jemand dann wirklich sagen sollte, hey, ich will das, ihr seid ein tolles Vorbild, ich will so einen Container oder ich will so ein Energy Lab auch in meiner Firma integrieren, dann war uns schnell klar, wir brauchen auch über den Energy-Bereich hinaus Bitcoin-Bildung. Bitcoin-Beratung, weil da kommt dann zu diesen Firmen auch der Bürgermeister und Journalisten und die Belegschaft. Und ich sehe es ja bei mir selber, wie das war. Da kommen Fragen und du musst die Fragen gut und seriös beantworten. Und von dem her haben wir dann gesagt, im Bereich Bildung, Beratung, das machen wir nicht selber. Da gibt es ganz andere, ganz tolle Menschen im deutschsprachigen Bitcoin-Space. Und seid gespannt, wir haben es geschafft, alle oder für mich die relevantesten Bitcoin-Bildungsträger oder die jetzt sich schon in irgendeiner Art und Weise selbstständig gemacht haben und Firmen beraten oder Webinare geben, einfach zu bündeln auf dieser Plattform, um einfach auch, wir sagen, ein Stück weit ein Eintrittstor zu sein in die Bitcoin-Only-Welt für die No-Coiner oder für Interessierte von außen. Ein seriöses Eintrittstor, Bitcoin-Only, kein Scam, keine trojanischen Pferde sozusagen, die sagen, Bitcoin ist cool und hintenrum kommt noch was anderes, sondern entsprechend wirklich sich auf Bitcoin fokussieren. Und da, je nach Kunde, wir sehen es ja jetzt schon, es kommen Leute aus dem Konzern oder es kommen Familienunternehmen oder es kommen Privatpersonen und da gibt es dann unterschiedliche Menschen und Charaktere, die da dazu passen. Gemäß unserem Motto Connect, Create und Inspire wollen wir halt auch die Menschen hier zusammenbringen. Also die Angebote zusammenbringen zu den Leuten, die vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, weil klar kannst du auf Twitter gehen und du kannst auf YouTube dir alles Mögliche anschauen, aber an wen wendest du dich denn wirklich? An wen wendest du dich denn wirklich, wenn du Bitcoin-Bildung haben möchtest, auch über den normalen Energy-Sektor hinaus? Und uns ist ja beiden klar, Jesse, Bitcoin hat so viele Facetten, lass es 20, 30 Facetten sein, da brauchst du unterschiedliche Fachleute. Ich finde es immer schwierig, wenn eine Person sagt, ich bin Bitcoin-Spezialist oder Bitcoin-Experte, weil ich würde meinen, dass es sowas gar nicht gibt. Also ich würde mir nicht zumuten, sowas sagen zu können, weil es so viele Facetten gibt von der Mikro-Makroökonomie, Geldpolitik bis hin eben zu technischen Themen oder jetzt eben Mining und Energie. Und so ist diese Plattform eigentlich entstanden, über Energy hinaus. Und das ist eben die zweite Säule, Education. Und dann bin ich aber auch ein Mensch, der einfach über die Emotion kommt, um die Leute mitzunehmen und abzuholen und zu begeistern. Dann war klar, man braucht doch was Schönes, man braucht doch mal was Spaßiges. Und das ist nicht immer nur der Frontalvortrag oder das Webinar. Das ist zwar auch wichtig und wird auch kommen bei uns, aber das ist eben auch, Events zu organisieren, vielleicht mal eine Fachtagung im Bitcoin-Only-Space und dann eben auch da die guten und wichtigen Speaker, die Keynote-Speaker oder Characters, die einfach ein tolles Bitcoin-Thema haben und über das Thema berichten. Und die haben wir auch alle auf unserer Plattform. Also wir haben mit unglaublich vielen tollen, tollen Menschen Gespräche geführt. Viele kannte ich Gott sei Dank schon persönlich, dadurch, dass ich auch auf der einen oder anderen Konferenz als Speaker schon sein durfte und eingeladen war oder aus Plochingen oder von anderen Meetups. Und so hat sich jetzt eine, wie wir finden, ganz, ganz tolle Mischung ergeben aus auch Speakern und auch Special Characters, die einfach eine tolle Bitcoin-Geschichte zu erzählen haben. Und wer dann diese Geschichte hören will und wer sich dafür interessiert und wer dann da gebucht wird. Wir haben die großen Namen alle an Bord, wir haben aber auch Menschen an Bord, und die noch nie auf einer Bühne gestanden haben. Also das ist, denke ich, eine ganz interessante, bunte Mischung. Und wir gehen am 30. Januar oder sind dann schon, je nach Veröffentlichung von Powering Bitcoin, sind am 30. Januar live gegangen und wir sind unglaublich gespannt und freuen uns drauf, wie das Feedback sein wird, auch jetzt in Plochingen, ein wunderbarer Event, Le Femme Orange, und ja, ich finde das Wort Sponsor eigentlich nicht ganz treffend, sondern wir waren da ja mehr als das eigentlich Partner, der auch das unterstützt, ob es mit der wunderbaren Rachel, mit der Debbie und den anderen, die das organisiert haben, mit der Lina vom Little Hodler, und ja, von dem her ist es eigentlich eine ganz, ganz enge Partnerschaft, die wir langfristig anpeilen, also TerraHash und aber auch Le Femme Orange, weil uns war es von Anfang an wichtig, dass auch auf der TerraHash-Plattform wir nicht nur Old White Guys listen sozusagen, sondern dass es von Anfang an wirklich auch ein Raum ist, ein Space ist eben für tolle Frauen, die tolle Geschichten zu erzählen haben, und dass diese Idee, die oder dieser Gedanke, dieses Ziel haben wir schon seit vielen, vielen Wochen gehabt, und wenn ich jetzt den Event anschaue, Le Femme Orange, dann ist das die richtige Entscheidung gewesen, weil es ist unfassbar eigentlich, was es für tolle Frauen gibt, die sich einfach nur noch nicht so trauen in die Öffentlichkeit, oder dann oftmals höre ich den Spruch, ja, ich kenne mich doch technisch nicht so aus. Und dann sage ich immer, ja, ich auch nicht. man muss nicht den Deep Dive in der Technik machen, den haben wir zwar auch auf der Plattform, wo wir in verschiedenste Bereiche, Cold Storage, Privacy, genauso aber auch BTC Pay Server, Lightning, also da haben wir den Deep Dive mit sehr vielen tollen Firmen und Partnern, können wir trotzdem vermitteln und anbieten, aber wir haben auch ganz tolle emotionale Themen, und ja, mal schauen, wo uns das alles hinführt. Sehr, 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 sehr spannend, und ein Stück weit, wie gesagt, ist diese TerraHash-Plattform auch was, was sich verändern kann, was lebt und was auch durch die Community geprägt wird. Allein durch die Gespräche mit den tollen Menschen, die jetzt Teil der Plattform sind, die bringen auch ihre eigenen Gedanken ein. Und jeder ist übrigens freiwillig auf der Plattform. Es gibt hier nichts, wo es Gebühren gibt, dass wir von diesen Menschen irgendetwas verlangen, sondern das soll ein Netzwerkknoten sein. Und bisher funktioniert es sehr, sehr gut nach dem Motto, dass wir gemeinsam ein Stück weit stärker sind. Weil viele, Jesse, von diesen Frauen und Männern haben mir auch erzählt, sie wollen mehr machen, und sie haben ja nur diese kleine Website und die müssten sie schon lange mal neu machen. Und ach, die Webinar-Plattform gibt es ja gar nicht mehr, wo sie früher Webinare gemacht haben. Und da haben wir halt oft gesagt, hey, dann sind wir halt die, die das bündeln für dich, und du kannst dort frei entscheiden, welche Inhalte du als Plattformbotschafter ein Stück weit teilst. Und ja, es gibt unglaublich viel. Freut euch drauf. Wir haben schon einige Dinge auf der Agenda, wo wir auch Messeaussteller sein wollen und sein werden. Und ich sage dir eins, Jesse, wir haben uns vorgenommen, genau dahin zu gehen, wo es richtig wehtut. Also Krypto, Blockchain und aber auch komplette Sachen, wo gar niemand ist, weil irgendjemand muss mal raus aus der Bubble und muss seriös die Bitcoin-Fahne, die Bitcoin-Only-Fahne schwenken. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Nicht nur durch die internationale Berichterstattung, das war natürlich ganz, ganz toll, das ehrt uns, aber trotzdem wollen wir jetzt erstmal konzentriert den Proof of Work sozusagen weiter vorantreiben.
Frontal ab in die Mitte, gefällt mir richtig gut. Super. Du hast schon erläutert, du machst das mir nicht alleine. Chris, du machst das nicht alles ganz alleine. Du hast ein tolles Team. Auf Twitter habe ich gesehen, Rachel macht mit, Katrin, Fabi, Mats, Matthias. Was machen die alle? Machst du dazu was zu sagen, oder kannst du doch noch nicht zu was?
Du bist perfekt informiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, kann ich sehr gern was dazu sagen. Die Frage kriege ich recht häufig. Chris, wie machst du das eigentlich? Jetzt hast du schon drei Firmen und Familie und jetzt kommt noch hier Bitcoin um die Ecke. Und da kann ich nur immer wieder sagen, neben dem Thema natürlich gutes Zeitmanagement und dass ich eine wunderbare, tolle Frau habe, die mir da den Rücken frei hält, kommt natürlich auch hinzu, dass du ein tolles Team brauchst. Und das habe ich in all meinen Firmen, tolle kaufmännische Leiter, technische Leiter und natürlich andere wichtige Führungskräfte. Und meine Philosophie war da schon immer, dass das eher auf Augenhöhe ist. Und so Begriffe wie Chef haben mir noch nie gefallen, auch schon vor Bitcoin nicht. Und das sind alles wichtige Kollegen, die einen großen Freiraum haben und eine große Eigenverantwortung. Also da war eigentlich der Bitcoin-Spirit schon vorher da, bei uns in der Firmengruppe, sonst wird es gar nicht anders gehen bei 300 Mitarbeitern. Und bei der neuen Unternehmung ist es natürlich ähnlich, dass mir relativ schnell klar war, das wird nicht funktionieren, wenn wir das ordentlich machen. Ich bin Mensch, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, 100 oder 0. Und wenn wir das machen, dann, und auch natürlich schon investiert haben ins Energy Lab, und natürlich auch jetzt in die Vorleistung gehen, was die Plattform angeht. Also ist ja auch nicht gerade billig alles und Corporate Identity und so weiter und so weiter. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen. Und dann war aber klar, dann brauche ich auch andere Bitcoiner in der Firma. Weil es kann ja nicht sein, wenn da eine Bitcoin-Frage kommt, dass dann alle sich an mich wenden. Und auch die Anfragen, die auch jetzt schon da sind, wo wir in Gespräche sollen, wo wir Vorträge halten sollen, die sind jetzt schon teilweise da eben, wo ich schon von vornherein gesagt habe, Leute, vor allem auch zu den zwei jungen, wunderbaren Kollegen Fabi, Mats, sage ich, Leute, ihr müsst da genauso jetzt auf die Bühnen raus und ihr müsst in die Podcasts, weil ihr habt so viele tolle Sachen zu erzählen. Und wir haben jetzt drei tatsächlich Mitarbeiter eingestellt. Das war ja witzigerweise auch in dem Bericht vom Bayerischen Fernsehen, wurde das ja erwähnt, dass wir drei Leute eingestellt haben, die wirklich auch die Bitcoin-Faszination schon mitbringen und sozusagen sich schon sehr gut auskennen. Das ist die Rachel, die habe ich zum ersten Mal im Podcast beim Nico Jürich gesehen, habe am nächsten Tag ihr geschrieben, dass ich sie toll finde, obwohl ich sie noch nicht kannte. Eine wunderbare Person, von der ich auch sehr viel lerne jeden Tag. Ich bin dankbar, dass ich mit ihr zusammenarbeiten kann und sie eben vor allem in dem Bereich Education, Bildung, Events, Sponsoring, Speaker hauptverantwortlich diesen Bereich trägt, weil sie das auch aus ihrer beruflichen Vergangenheit am Ludwig-Maximilian-Universität auch schon hatte, diese Themen Bildung und Organisieren und solche Dinge, einfach mit Menschen arbeiten. Und sie bringt da unglaublich viel Wertvolles rein. Und Mats ist mir in Blochingen in die Arme gelaufen über den Alex von Frankenberg, weil der Alex von Frankenberg, der Mats kam zu ihm und sagt, kennst du hier jemanden, der ein Bitcoin-Unternehmen hat oder vielleicht gründen möchte und sich mit dem Energiethema befasst? Und Gott sei Dank kenne ich den Alex jetzt auch schon ein bisschen länger und besser und wir verstehen uns. Und hat der Alex Gott sei Dank gesagt, Mats, ich bring dich mal zum Chris, der steht hier drüben. Also es war wirklich so Vorstellung und ja, dann war es geschehen. Also das war ja auch erst im November und den Fabi, den kenne ich aus dem Augsburger 21-Stammtisch, den ich vor eineinhalb Jahren gegründet habe. Und so kommt man dann zu Bitcoinern. Und Fabi und Mats, vielleicht das sei noch dazu gesagt, weil das ist schon Wahnsinn, dass hier eine, und da redet man auch noch zu wenig drüber, eine ganz neue Generation an jungen Menschen heranwächst. Was heißt jung? Die sind 25. Aber im Vergleich jetzt zu mir vielleicht. Mein Bart ist schon recht weiß.
Ja, ja, das ist ja.
Und auf jeden Fall, deren Ziel, und ich finde es genial, deren Ziel war nach dem Studium ganz, ganz genau zu schauen, wo gibt es Bitcoin-Unternehmen? Und die wären dann auch bereit gewesen, weiß ich nicht, europaweit, aber zumindest Deutschland, Österreich, Schweiz, wären die bereit gewesen, da hinzugehen, wo dieses Bitcoin-Unternehmen ist. Und wie gesagt, da bin ich einfach nur dankbar, dass wir uns gut verstanden haben und dass das jetzt so geklappt hat. Und sozusagen der erste Job, das ist wie gesagt eine neue Generation, der erste Job nach dem Studium gleich ein Bitcoin-Job ist. Und ich glaube kaum, dass das sich nochmal zurückdrehen lässt für die beiden. Und von dem her ist das eine ganz tolle Mischung, weil der Fabi sich eben auch jetzt speziell im Mining, auch Full Node, Lightning Node, diese Dinge, Solo Mining, wollen wir auch was für die Community tun und zurückgehen, weil das eine tolle Community ist rund um Ursli. Grüße gehen raus an Ursli. Und ja, also, und eben der Mats, diesen Energy-Sektor betreut. Und von dem her bin ich da sehr glücklich und froh. Und weil du die anderen Namen noch angesprochen hast, Matthias, ganz wichtig, Matthias ist ein Projektmanager, Projektleiter seit einigen Jahren bei mir in meiner Firmengruppe, der auch schon andere, eine Vielzahl technischer Projekte betreut hat, Heizung, PV, also technische Projekte oder auch wenn wir neue Fertigungsstraßen in Betrieb genommen haben, also definitiv auch Technik-Hintergrund. Und dann haben wir aber auch ein Marketing-Team in unserer Firmengruppe, die jetzt einfach als weiteres Standbein, weitere Aufgabe eben TerraHash dazu bekommen haben und erstmal das kennenlernen müssen. Also das ist ganz spannend, auch im IT-Bereich. Das heißt, du hast hier Berührungspunkte aus einem klassischen Familienunternehmen jetzt aus allen möglichen Ecken zu Bitcoin und es ist spannend zu sehen, wer da zurückhaltend ist oder wer so die ersten Fragen stellt, wie ist denn das eigentlich und was witzig war, Jesse, vorher hat sich vielleicht der ein oder andere gedacht, ja, was hat er jetzt da wieder für eine Idee? Da stehen jetzt ein paar Rechner, da laufen ein paar Leute im Keller rum. Ja, lass mal machen, lass mal machen. Aber jetzt mit eben, weil es doch nochmal ein Schritt ist, das können viele, denke ich, nachvollziehen, dann mit seinem echten Namen in der Öffentlichkeit zu stehen und eine eigene Firma gegründet zu haben, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Und ich kann nur jedem erzählen, es ist ein großer Schritt. Aber ich habe den nie bereut, weil danach ist so viel Positives passiert. nichts gegen Laseraugen, ich liebe Laseraugen, aber danach ist so viel Positives passiert und eben auch hier in der Belegschaft, was dann halt teilweise schon so, naja, da muss ja was dran sein. Also vielleicht wird sich der eine oder andere so das Typische gedacht haben, ja, irgendwie ist doch nicht nur für Kriminelle und Spekulation oder, weil ist ja doch nochmal ein Schritt so mit einer echten Firma. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Freund von dem Begriff Startup, weil wir sind ja kein klassisches Startup, was aus dem Nichts kommt, sondern ich glaube gerade die gesunde Mischung aus so sicherlich Startup-Gedankengut und Philosophie, aber eben auch dieses Familienunternehmen und die Werte, die wir halt seit Jahrzehnten irgendwo haben, das ist eine ganz tolle Mischung und eigentlich passt es auch perfekt zu Bitcoin.
Perfekt. Also die Leute können es nicht sehen. Ich kann dich ja sehen, wenn du redest. Man spürt die Energie, die praktisch durch den Monitor zu mir nach Afrika gelangt. Man merkt, du hast richtig Bock drauf. Ich denke, den anderen Leuten, die involviert sind, geht es ähnlich. Und ich habe noch eine letzte Frage, Chris, und zwar, was würde denn Großvater sagen? Du hast das Unternehmen jetzt in der dritten Generation übernommen, oder?
Genau.
Und was würde der dazu sagen, wenn ihr jetzt mit Bitcoin und Mining und Innovation voranschreitet? Was meinst du?
Das ist eine super spannende Frage. Und ich kann die vielleicht so beantworten. Also bei meinem Großvater war es ja so, was ja logisch ist als Firmengründer, dass da dieser Gründergeist da war. Und so ging es ja vielen in den 50er Jahren, dass man da alles Mögliche probiert hat. Und das waren die goldenen 50er und die Aufbruchstimmung. Und so war er auch. Also viele sagen sogar, die jetzt vielleicht auch meinen Opa kannten und mich, dass ich da relativ viel auch mit meinem Opa, mit dem tatsächlichen Firmengründer gemeinsam habe, weil der war jetzt auch kein Techniker, sondern der kam auch eher so über die Empathie und damals noch mit Handschlag natürlich viel gemacht. Und vor allem, das ist das Spannende, mein Großvater war offen für Neues. Also mein Opa hat auch mal ein Kino gehabt und hat die ersten Schwarz-Weiß-Filme aus München reingeholt. Und als natürlich dann hier im Zentrum von Augsburg die großen Häuser dieses Vorrecht oder Anrecht dann hatten, dann ist das natürlich gescheitert. Dann hat er mal was probiert mit Logistik, auch gescheitert. Also eigentlich so ein bisschen dieser Spirit wie in Amerika. Also wo man auch mal failen darf und dann, der hat aber nicht aufgegeben und dann ging es halt dann irgendwann Richtung eben diesen Sprühsystemen und den Abfüllungen von irgendwelchen Dosen, das war am Anfang noch Haarspray und aber auch Bereiche für oder auch Produkte, die da abgefüllt wurden in Flaschen und auch wirklich selbst das alles gemacht mit meiner Oma zusammen. Also da war einfach dieser Gründergeist da und der hat sich ja über die ersten Jahrzehnte, wo er tätig war, er ist 2001 verstorben, der Opa. Ja, es hat sich ja durchgezogen. Auch 1990, wo es dann hieß, jetzt machen wir nochmal was ganz Neues in Sachsen. Also da war er, denke ich, eher der Macher und auch der die Entscheidung trifft und einfach dazu steht. Und da muss ich sagen, dass ich mich da gut mit meinem Opa auch identifizieren kann. Und der hieß übrigens Karl und mein zweiter Vorname ist auch Karl. Also von dem her, da haben wir schon da auch was gemeinsam. Und es ist schwierig zu sagen, wie Menschen heute auf so ein brandneues Digitalisierungs-IT-Thema reagieren. Aber ich glaube, mein Opa hat mich sehr gern gehabt. Wir waren auch zusammen im Urlaub, wo ich noch klein war. Also glaube ich, dass er einfach großes Vertrauen in mich gehabt hätte und das einfach mal für gut gehießen hätte.
Wunderbar. Also er wäre entweder mittendrin oder mindestens hätte er interessiert Fragen gestellt und wäre dann anschließend wahrscheinlich mit dabei gewesen. Cool, Chris. Ich würde sagen, wir haben einen sehr guten Überblick geben können, die letzte eine Stunde, 15 Minuten. Ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Du bist ja, wie man wahrscheinlich merkt, viel beschäftigt, aber dein Zeitmanagement lässt es dir ja zu oder genehmigt es dir, Zeit mit mir auch zu verbringen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Lass den Leuten noch ganz kurz da, wo man dich findet, wo man mehr Informationen erhalten kann über das, was wir gesprochen haben. Genau, hau einfach mal raus.
Also ich habe erstmal zu danken für die Einladung nochmal. Ich kann es nur nochmal sagen, unfassbar, dass ich hier sein darf. Und wenn ich da zurückblicke, das hätte ich mir nie träumen lassen, noch nicht mal vor 8 Wochen, dass wir zweimal miteinander sprechen. Und ich freue mich auch drauf, dass wir ohne da zu viel anzuteasern, auch auf der TerraHash-Plattform hoffentlich öfters miteinander zu tun haben dürfen, lieber Jesse. Und wo findet man mich? Klar, Twitter-Handle ist ein Ding, wo man mal auch mal ganz locker und entspannt irgendwo ins Gespräch kommen kann unter Calais. Es gibt aber auch schon die TerraHash Space, gibt es genauso auch schon. Also die Unternehmung oder die Plattform gibt es auf Twitter. Wir sind ich selber und auch die Firma ist auf LinkedIn, kann man uns finden. Und wie gesagt, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist ja auch die Website online. Das heißt, da gibt es ein Kontaktformular, da gibt es E-Mail-Adressen. Wir werden wahrscheinlich, das müssen wir einfach mal sehen, wie groß dann der Andrang ist und wie wir das abarbeiten. Wir wollen einfach die Anfragen seriös abarbeiten. Also spontanes Telefonat ist da wahrscheinlich nicht die Prio 1, sondern vielleicht eher, dass man sich dann Termine auch buchen kann. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wie ihr terrahash.space oder uns als terrahash.energy erreichen könnt.
Wunderbar, cool. Ja, dieser Gedankenspagat zwischen, wir nehmen das jetzt vor dem Release auf, wenn die Lastung da rauskommt, dann gibt es TerraHash Space schon, das fällt mir auch sehr, sehr schwierig. Aber genau, du teaserst ja eigentlich gar nichts, weil wenn die Leute das hören, dann können sie ja schon auf die Seite gehen und in den Genuss kommen, in den ich jetzt gerade noch nicht kommen darf. Die Landingpage, finde ich, sieht absolut hammermäßig aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin gespannt, was da kommt, wenn die Uhr 0 schlägt am 30.01. Und ich bin auf jeden Fall der Ansicht, dass sich das auch lohnen wird. Liebe Zuhörer, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann ratet das ganz gerne, wo auch immer ihr könnt, Spotify, Apple, ihr kennt das Gedöns. Seht euch bitte Breeze und Fountain an. Value for Value Podcasting, das macht riesen Spaß, wenn da Shoutouts oder Fragen oder Sets reinkommen. Der Betrag ist ja immer noch relativ gering, aber steht in gar keinem Verhältnis zu dem Motivationsschub, den man dadurch erhält. Wenn ihr Fragen an mich habt, Telegram, Twitter, ihr kennt das alles, findet ihr auch in den Shownotes. Ich hoffe wie immer, dass ihr was mitnehmen konntet, was Neues, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Denkt dran, dass Bitcoin nicht genug Energie verbraucht. Und genau, bis zum nächsten Mal. Danke, haut rein. Ciao, ciao. Moin, moin. Wenn du das hörst, bist du ganz am Ende angelangt. Erstmal fettes Dankeschön fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Das Team von Relay hat mich kontaktiert und mir einen eigenen Refcode angeboten. Da habe ich nicht Nein gesagt, weil ich sowieso jede Woche Relay nutze, um ein paar Sets zu stacken. Relay, für die, die es noch nicht wissen, bietet die kostengünstige Chance, Sets auf die eigene Hardware-Wallet zu schicken. Vollautomatisiert, wöchentlich, monatlich, ohne dass man was tun muss. Relay ist in den meisten EU-Ländern verfügbar und bietet ein OTC-Desk an für größere Volumina, wo der Refcode ebenfalls anwendbar ist. Dieser lautet Jesse, J-E-S-S-E. Wenn ihr also sowieso schon DCA betreibt oder es gerne ausprobieren möchtet, freue ich mich, wenn ihr meinen Code einsetzt. Damit unterstützt ihr meine Show ein wenig und den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Beschreibung jeder Episode. Und damit seid ihr auch entlassen. Haut rein. Ciao, ciao.